Raum 525, der Podcast der Wabobis-Schule.
Willkommen zurück zu unserem Schulpodcast Raum 525. Wir sind Olivia und Leonie und moderieren heute die fünfte Folge für euch.
Auch von mir hallo. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir haben uns heute wieder einmal ein paar Themen rausgesucht, die zumindest für einige von euch bestimmt interessant sind.
Um was geht es denn in der heutigen Folge?
Team Wissen wird uns heute ein bisschen über das Arbeitsleben erzählen, was vor allem für die Älteren von euch bestimmt interessant sein könnte.
Das klingt spannend, aber jetzt erstmal Klappe auf für die 100 Sekunden.
Statt der 100 Sekunden haben wir heute eine Ankündigung für euch. Und zwar haben wir ein kleines Gewinnspiel erarbeitet, in dem ihr ein paar Fragen zu unserem Podcast beantworten müsst. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch unsere Folgen noch einmal aufmerksam anzuhören, um die richtigen Antworten zu finden. Diese gebt ihr dann einfach online ab und habt so die Chance, einen JBL Bluetooth-Kopfhörer zu gewinnen. Also haltet Ausschau nach unseren Plakaten mit dem Link zum Quiz.
Was sind deine Gedanken dazu, dass wir erst durch den Gegensatz hindurch müssen, um das zu erreichen, was wir wirklich erstreben?
Wie willst du was?
Alles gut, ich wollte einfach nur versuchen, Frau Spieker zu beeindrucken, die heute unser Gast ist. Sie ist die Leiterin der Philosophie AG.
Gut zu wissen, vielleicht hat einer von euch ja Interesse beizutreten.
Los geht's mit dem Lehrerinterview.
Hallo liebe Zuhörer, heute haben wir Frau Spieker zu Besuch. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Können Sie sich für die Leute, die Sie noch nicht kennen, einmal vorstellen? Also wer sind Sie und was sind Ihre Unterrichtsfächer?
Ja, mein Name ist Dorothea Spieker. Ich unterrichte Deutsch und Philosophie. Und ja, aufgrund des Faches Philosophie unterrichte ich ein sogenanntes Differenzierungsfach in der Mittelstufe, KUFI, Kunstphilosophie.
Dankeschön. Wir werden Ihnen jetzt einige Fragen stellen. Sie müssen aber nicht jede davon beantworten. Also falls Sie eine Frage oder mehrere Fragen nicht beantworten möchten, dann sagen Sie einfach weiter.
Okay.
Ist das in Ordnung für
ja.
Sie?
Ja.
Mhm. Dankeschön. Dann fangen wir mal an. Also das aktuelle Thema dieser Folge sind Berufe. Wieso sind Sie Lehrerin geworden?
Ich wollte eigentlich in erster Linie, um ehrlich zu sein, einfach Deutsch und Philosophie studieren und habe einfach erstmal angefangen, in der Hoffnung, dass sich da eine Perspektive ergibt. Und dann war eigentlich immer deutlicher, dass damals war das schwer, überhaupt einen Beruf zu bekommen, weil es so viele von uns gab. Dann zeichnete es sich ab, dass es am realistischsten ist, wenn man in den Lehrberuf geht. Und dann fand ich die Idee, dass man es eigentlich sein ganzes Leben lang mit jungen Leuten zu tun hat, auch sehr sympathisch und habe mich sehr gerne in diese Rolle dann reingefunden. So kam das.
Es ist schön, dass es Lehrerin geworden ist. Mhm. Warum haben Sie sich für diese Schule entschieden?
Ich war nach meinem Referendariat in Erfurt. Ich sagte vorhin ja schon, Lehrerschwemme und man konnte sich nicht einfach was aussuchen. Ich war froh, nach der Wende dort etwas zu finden. Und war dort 13 Jahre, habe eine Wochenendehe geführt. Ja, und als ich dann nach 13 Jahren die Tür öffnete, indem ich nämlich die damalige Direktorin, Schwester Maria Thoma, anrief, war ich natürlich total happy, weil es auch in der Nähe von Hagen war. Und so bin ich hier hingekommen und habe es nie bereut.
Das ist schön. Okay. Sie haben vor kurzem erwähnt, dass Sie Deutsch und Philosophie studieren wollten. Und wie kam es genau zu diesen Fächern?
Ja, das ist eigentlich klassisch, wie es bei den meisten, glaube ich, dazu kommt. Ich hatte tolle Lehrer. Ich hatte vor allen Dingen auch eine ganz tolle Philosophielehrerin. Ich hatte tatsächlich Philosophie auch an der Schule. Und die hat mich für das Fach so begeistert, dass das noch sicherer war, als dass ich Deutsch studiere, wo ich das auch immer gerne gemacht habe. Ja, dass ich auf diese Art, auf diesen Pfad gekommen bin.
Dann schauen wir uns mal Ihren Unterricht an. Können Sie uns die interessanteste Frage erzählen, die Ihnen je ein Schüler oder eine Schülerin gestellt hat?
Ja, ich erinnere mich an einiges, aber besonders interessant war jetzt auch im Zusammenhang mit Philosophie. Da sprachen wir darüber, ob es nichts gibt, dass ein Schüler ziemlich sicher sagte, nichts ist nichts. Und er begründete das damit oder er fragte dann eben auch, wie kann ich vor etwas Angst haben und das Nichts macht Angst, was nicht ist? Fand ich super.
In der Philosophie kann man bestimmt sehr viele interessante Fragen stellen.
Das ist wahr, ja.
Und was wären Sie geworden, wenn Sie keine Lehrerin geworden wären, aufbauend auf Ihre vorherigen Antworten?
Als ich Studentin war, so ehrenamtlich in einem Seniorenheim gearbeitet. Und ich muss sagen, das war in vielerlei Hinsicht ja, psychisch ganz schön herausfordernd. Aber es hat mir irgendwie auch was gegeben, weil ich gemerkt habe, die alten Leute sind so froh, Ansprache zu haben. Die sind auch interessant, die haben so viel zu erzählen, dass ich mir schon hätte vorstellen können, auch so in die Pflege zu gehen. Ja. Oder zumindest in die Sozialbetreuung von alten Leuten. Ja, das wäre eine Option für mich gewesen. Sonst natürlich auch, das waren Ringeltauben, liebend gerne Bibliothekarin. Aber das war sehr schwierig, da hineinzukommen.
Wir haben ja gerade das Thema Berufe. Würden Sie auch sagen, dass so Erfahrungen wichtig sind, um den richtigen Beruf für eine Person zu finden?
Ja, auf jeden Fall. Also Erfahrungen, das merkt man, je älter man wird, sind eigentlich so das Wichtigste. Man kann vieles zwar so rein logisch mit dem Kopf entscheiden, aber erst dadurch, dass man was erlebt, dass man was abwägen kann, weiß man, ob man da richtig ist oder nicht. Ja, doch.
Erfahrungen sind sehr wertvoll.
Also. Ja, unbedingt.
Und wenn wir etwas weiter zurückschauen zu Ihrer Schulzeit, was ist da Ihre beste Erinnerung oder so der beste Moment?
Ich war so froh, dass ich im Laufe der Zeit, die hatte ich nicht von Anfang an, zwei beste Freundinnen gefunden habe, mit denen ich echt alles bereden konnte. Wir waren so ein Kleeblatt tatsächlich. Und das Schöne ist, das trägt bis heute. Wir sind immer noch miteinander gut unterwegs. Und wir waren auch durchaus kreativ. Also wir hatten alle so Gefallen an Geschichten erzählen und so. Und dann haben wir uns auch außerhalb der Schule getroffen, haben Geschichten geschrieben, Hörspiele aufgenommen, einfach so aus Spaß. Schön war aber auch, dass ganz am Ende vor dem Abitur eine Mitschülerin, mit der ich gar nicht so viel zu tun hatte, auf einmal sagte, so durch das, was wir in den letzten Stunden in Deutsch und Philosophie besprochen haben, sind wir uns irgendwie näher gekommen und dass sie auch schön fand, was ich gesagt habe. Ich fand natürlich auch toll, was sie gesagt hat und dass sie es richtig schade fände, dass wir jetzt sozusagen wieder auseinandergingen, wo wir uns gerade vielleicht mal kennengelernt hätten. Das ist ein bisschen hängen geblieben bei mir. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Ja.
Das klingt nach sehr wertvollen Erinnerungen. Ja. Schauen wir uns mal Ihren alltäglichen Schultag an. Was sind denn so typische Sätze von Schülern oder so eine typische Situation, in der Sie sich immer wieder wiederfinden?
Muss ich das alles abschreiben oder kann ich das auch mit dem Handy abfotografieren? Darf ich Musik hören? Ja, das ist ja auch zum Teil berechtigt, solche Fragen zu stellen heutzutage. Man muss ja nicht alles abschreiben in der Tat, ne? Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, weil es sich besser setzt. So, das, so in dieser Regelmäßigkeit, das kommt, nervt es dann manchmal schon ein bisschen. Aber wir Lehrer können auch viele nervende Sätze sagen, da bin ich sicher.
Nachvollziehbar. Ja. Und dazu haben wir auch eine passende Frage, wo wir gerade dabei sind. Ja. Was sind typische Sätze von Lehrern?
Also ich beobachte mich dabei, dass ich oft dann nicht mal Sätze sage, sondern das Häufigste, was ich wahrscheinlich von mir gebe im Unterricht, bei kleineren Klassen vor allen Dingen, also bei jüngeren Schülern, ist pscht, pscht. Und eigentlich ist das ziemlich albern, weil man hat es ja nicht irgendwie mit, was weiß ich, mit einer Schar Hühnern oder so zu tun, wo man immer psch, psch, psch oder so etwas macht. Aber das ist so ein Instinkt, so ein Impuls, dass man sich auf die Art und Weise Ruhe verschafft. Ich glaube, das ist das, was ich am häufigsten mache, wenn ich um Ruhe bitte. Oder man sagt am Anfang so formelhaft irgendwie so, bevor man den Unterricht anfängt. Jetzt wollen wir uns mal begrüßen. Das sind so Formeln, von denen man sich schlecht lösen kann.
Interessant, das mal aus einer Perspektive einer Lehrerin zu hören. Mhm. Und Sie haben erwähnt, dass Sie Philosophie und Deutsch also sehr Gefallen daran finden. Ja. Gibt es Fächer aus Ihrer eigenen Schulzeit oder jetzt, die Sie nicht so gerne mochten oder mögen?
Also Physik hatte ich Probleme, habe ich nicht so gerne gemacht. Und ich war auf einer reinen Mädchenschule. Und da gab es vor allen Dingen in der Unterstufe Handarbeit. Es war grauenhaft. Ich bin nicht sehr geschickt. Und während andere da tolle Kunstwerke zauberten, war ich immer noch so bei den allerersten Luftmaschen und, und quälte mich damit ziemlich rum und war froh, als ich das später nicht mehr haben musste.
Ja. Ja. Verständlich. Und jetzt etwas eher Persönliches.
Ja.
Wenn Sie in eine Zeit reisen, Ihrer Wahl reisen könnten, in welche würden Sie reisen?
Finde ich echt eine schwierige Frage. Manchmal hat man so den Wunsch, gerade wahrscheinlich, wenn man älter ist, dass man auch von der Geschichte her so ein paar Dinge sich anders gewünscht hätte. Ich sagte ja, dass ich erst in Erfurt war, nach der Wende. Und ich habe so den Eindruck, dass das Zusammenwachsen von beiden deutschen Staaten nicht in jeder Hinsicht gut war. Und wenn man jetzt so, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, und täglich grüßt das Murmeltier, wenn man jetzt die Chance hätte, in diese Zeit zurückzugehen und das mal so allmählich so ein bisschen besser zu machen, das wäre schon eine tolle Sache. Also so gerade dieser Zeitrahmen auch von 89 bis jetzt vielleicht, aber auch so im persönlichen Bereich gibt es immer was, was man gerne im Nachhinein besser hätte machen wollen, dass man so gar nicht so weit zurück oder weit nach vorne, sondern irgendwie so manchmal der naive Wunsch, könnte man da noch mal ein bisschen anders manövrieren. So. Ich glaube, das am ehesten.
Stimmt, ja.
Ja, aber ich glaube, es ist schon ganz gut eingerichtet, dass wir nicht in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen können.
Sehr interessant. Ja. Und wie sieht für Sie das perfekte Wochenende aus oder ein perfekter Sonntag, ohne jetzt schulisch oder auf Ihren Beruf bezogen?
Ja, die meisten Wochenenden sind tatsächlich klar, ne? Für mich durch Korrekturen und so, beruflich bestimmt. Ausschlafen, weil ich immer sehr früh raus muss, wegen meiner Zugfahrten, ist wichtig für mich. Und dann auch spazieren gehen. Ich bin eine leidenschaftliche Spazierin, also ich würde mich nicht als Wanderin bezeichnen, aber ich gehe sehr, sehr gerne spazieren. Hagen ist hässlich, aber das Umland, richtig hässlich, aber das Umland von Hagen ist schön, richtig schön. Und da kann man toll wandern. Und das mache ich gerne. Also geh. Ja.
Klingt sehr entspannt. Ja. Und eine letzte Frage. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen an unsere Schüler bezüglich Literatur oder Filme oder sowas? Die Frage wurde oft von Schülern gewünscht.
Ja. Wir haben jetzt gerade, den kannte ich vorher auch noch nicht, in dem Unterricht tatsächlich den Film Oppenheimer gesehen. Also tatsächlich über den realen Oppenheimer, der so als Vater der Atombombe gilt. Und weil das für mich jetzt auch ein neues Filmerlebnis war, würde ich den jetzt so spontan empfehlen. Der ist für alle, die naturwissenschaftlich und geschichtlich und literarisch interessiert sind, ein sehr schöner Film. Ja, das wird mir jetzt so spontan einfallen.
Mhm. Vielen Dank für die Empfehlung.
Ja.
Und das waren jetzt alle unsere Fragen an Sie.
Ja.
Aber jetzt kommen noch die Entweder-Oder-Fragen, die wir vorbereitet haben.
Also wir werden Ihnen jetzt einige Fragen dieser Art stellen. Und es geht darum, dass Sie versuchen, diese Fragen in möglichst wenigen Sekunden zu beantworten, also ohne viel nachzudenken.
Okay.
Und es gilt aber trotzdem noch die gleiche Regel wie eben. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten oder können, können Sie einfach weitersagen. Aber wir bitten Sie darum, jetzt nur noch 5-mal weiterzusagen.
Huh, ja, okay.
Okay, dann fangen wir mal an. Also als erstes, Popcorn oder Nachos?
Popcorn?
Ein Tag in die Zukunft oder in die Vergangenheit?
Vergangenheit.
Klassische Tafeln oder Whiteboards?
Klassische.
Geschichten schreiben oder lesen?
Lesen.
WhatsApp oder E-Mail?
E-Mail.
Wandern oder schwimmen?
Wandern.
Sonne oder Regen?
Regen.
Netflix oder Prime Video?
Video.
Philosophie oder Deutsch?
Weiter!
Zu Hause oder wegfahren?
Zu Hause.
Mit Freunden oder Familie?
Mit Freunden.
Sushi oder Pizza?
Pizza.
Von zu Hause aus oder in der Schule unterrichten?
In der Schule.
Selbst kochen oder lieber bestellen?
Bestellen.
Vanille oder Schokoeis?
Vanille.
Stadt oder Dorf?
Stadt.
Haus oder Wohnung?
Wohnung.
Kochen oder backen?
Backen.
Klassenarbeiten schreiben oder doch lieber unterrichten?
Unterrichten.
Mayo oder Ketchup?
Ketchup.
Apple oder Android?
Äpfel.
Digital oder handschriftlich schreiben?
Handschriftlich.
Spontan oder lieber geplant?
Geplant.
Weihnachten oder Ostern?
Ostern.
Sommer oder Winter?
Winter.
Analyse oder Argumentation?
Analyse.
Nutella mit oder ohne Butter?
Ohne Butter.
Lieber Regen oder lieber Schnee?
Schnee.
Kino oder Theater?
Theater.
Aquarium oder Zoo?
Aquarium.
Anruf oder Nachrichten?
Anruf.
Intelligenz oder Humor?
Humor.
Überziehen oder doch lieber früher Schluss?
Überziehen.
So, das waren jetzt auch schon alle unsere Fragen. Und damit endet auch heute das Interview. Und erstmal vielen Dank an Sie, dass Sie heute mit uns das Interview aufnehmen konnten. Ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke auch ganz herzlich und ich fand das Interview sehr schön, lustig, entspannt, aber auch ja, tiefgründig. Hat mir Freude gemacht. Herzlichen Dank.
Ich glaube, wir können vor allem daraus mitnehmen, dass das Sammeln von Berufserfahrung das A und O bei der Suche nach einer Tätigkeit ist, die zu einem passt.
Wie schon gesagt, haben sich Sophia und Elisabeth in der Rubrik Teen Wissen mit dem Thema Berufsleben und Möglichkeit nach der Schule befasst.
Vielleicht kannst du uns kurz einen Überblick zu dem Thema Job neben der Schule verschaffen.
Also zuerst einmal muss man wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich neben der Schule etwas Geld dazu zu verdienen. Es gibt den Minijob und den Ferienjob. Wie der Name schon sagt, übt man einen Ferienjob während der Ferien aus. Der Vorteil dabei ist, dass man sich bei einem Ferienjob nicht langfristig verpflichtet. Das bietet eine gute Möglichkeit, sich erstmal vorsichtig mit der Arbeitswelt vertraut zu machen und etwas Berufserfahrung zu sammeln. Natürlich muss man aber ein bestimmtes Alter haben, um ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Aber es gibt auch Wege, auch ohne ein Arbeitsverhältnis ein bisschen Geld dazu zu verdienen. So kann man ab 12 Jahren kleine Gefälligkeiten für Bekannte, Familie oder Nachbarn erledigen. Wenn ihr 13 oder älter seid, könnt ihr euch jetzt freuen, denn ihr habt ein paar mehr Möglichkeiten, was die Suche nach einem Ferienjob angeht. Denn mit 13 dürft ihr bereits ein Arbeitsverhältnis eingehen. Allerdings braucht ihr dafür die Einverständnis eurer Eltern. Wenn ihr die habt, stehen euch Jobs wie Zeitungsaustragen, das Einkaufen für ältere Menschen oder Nachhilfe offen. Es ist euch erlaubt, bis zu 2 Stunden täglich zu arbeiten. Mit 15 dürft ihr schon bis zu 8 Stunden am Tag arbeiten. Allerdings darf eure Arbeit keine physische oder psychische Gefahr darstellen. Für euch sind also Jobs wie das Arbeiten in einem Café, als Aushilfe in einem Supermarkt oder Babysitten gut geeignet. Das Gehalt variiert je nach Tätigkeit zwar stark, aber normalerweise dürft ihr pro Stunde zwischen 5 und 15 Euro verdienen. Ein weiterer Vorteil des Ferienjobs ist, dass ihr im Gegensatz zu einem Minijob keine Verdienstgrenze habt. Da ihr bei einem normalen Minijob oder Nebenjob als SchülerInnen automatisch kostenlos bei euren Familien mitversichert seid, darf euer Gehalt, wenn ihr noch unter 16 seid, nicht höher als 365 Euro pro Monat sein. Ab 16 liegt die Obergrenze dann bei 450 Euro. Diese Verdienstgrenze gibt es aber bei einem Ferienjob nicht, da dieser auf sehr kurze Zeit beschränkt ist.
Danke, jetzt hast du uns zwar über das Rechtliche aufgeklärt, aber ich glaube, die wichtigste Frage fehlt noch. Wie findet man einen Schülerjob?
Das ist eigentlich nicht schwer, vor allem im Moment, wenn es sowieso überall an Arbeitskräften mangelt. Am einfachsten ist es natürlich einfach mal bei dem Betrieb, wo ihr euch vorstellen könnt zu jobben, nachzufragen, ob sie Schülerjobs anbieten. Ihr könnt die Betriebe aber natürlich auch per E-Mail anschreiben. Viele Betriebe hängen auch Stellenanzeigen in der Filiale aus oder stellen sie auf ihre Website. Und denkt immer daran, Fragen kostet nichts. Oft findet sich nämlich trotzdem ein Job für euch.
Ist es denn überhaupt eine gute Idee, während der Schule zu arbeiten? Sollte man sich nicht erstmal auf die Schule konzentrieren?
Natürlich sollte man darauf achten, dass der Job nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, damit die Schule und Freizeit nicht zu kurz kommen. Und man sollte vorher auch abwägen, wie viel Zeit man für die Schule benötigt, da die natürlich erstmal wichtiger ist. Trotzdem sollte man einen Nebenjob nicht gleich als Zeitverschwendung abtun, denn er eröffnet viele Möglichkeiten. Der erste Punkt ist eigentlich offensichtlich, denn ein Schülerjob bietet die Möglichkeit, Arbeits- und Praxiserfahrungen zu sammeln. Man kann sich vorsichtig auf die Arbeitswelt vorbereiten und wird nicht gleich ins kalte Wasser geworfen, wenn man nach der Schule endlich richtig anfängt zu arbeiten. Durch das Sammeln von Erfahrungen könnt ihr euch besser ein Bild davon machen, was ihr euch eigentlich für euren späteren Job wünscht und was vielleicht auch nicht. Beispielsweise könnte es sein, dass ihr bei eurem Schülerjob in einem Restaurant bemerkt, dass ihr gerne mit Essen und Gästen arbeitet. aber es kann natürlich auch das Gegenteil sein und ihr merkt, dass die Arbeit dort gar nichts für euch ist. Auch das ist schon ein großer Fortschritt, der euch bei der Findung eurer späteren Arbeit helfen kann. Außerdem könnt ihr durch euren Job Geld sammeln, um die Freiheit nach der Schule zu genießen. Viele von euch wollen bestimmt nach der Schule ein Auslandsjahr machen oder einfach nur Spaß haben. Und nichts wäre blöder, als nach der Schule dazustehen und die neu erlangte Freiheit nicht genießen zu können, einfach weil einem das Geld fehlt. Außerdem kann euch ein Job dabei helfen, den Umgang mit Geld zu lernen. Denn wenn man das Geld selber verdient, überlegt man zweimal, ob man etwas wirklich braucht, bevor man es kauft.
Ich glaube, man kann das, was du uns erzählt hast, ganz gut zusammenfassen und sagen, dass ein Minijob einen sehr gut aufs spätere Leben vorbereitet und das nicht nur im Bereich Berufsleben.
Das stimmt. Wenn ihr jetzt Lust auf einen Minijob oder einen Ferienjob bekommen habt, dann schaut doch mal auf der Website www.studentjob.de nach. Dort findet ihr viele interessante und detaillierte Informationen zu dem Thema. Und die Website bietet euch auch die Möglichkeit, nach Minijobs oder Ferienjobs in eurer Nähe zu suchen. Aber für einige ist ja auch der Abschluss nicht mehr weit. Welche Möglichkeiten gibt es denn für die nach ihrem Abschluss?
Ja, also ich glaube, den meisten sind so die gängigsten Möglichkeiten bereits bekannt. Also zum Beispiel das FSJ, das FÖJ, der BFD oder natürlich ein Studium oder eine Ausbildung. Ich werde heute auf die ersten drei Möglichkeiten eingehen, was dann vielleicht vor allem für die interessant ist, die sich bisher noch nicht so viel mit diesem Thema befasst haben.
Du hast ja gerade schon das FSJ erwähnt, aber für was steht die Abkürzung denn überhaupt?
Die Abkürzung steht für Freiwilliges Soziales Jahr und das Ziel von diesem ist es, sich freiwillig zu engagieren, aber auch sich auszuprobieren und vielleicht auch eine neue Zukunftsperspektive zu entwickeln.
Was bringt mir dieses Jahr denn? Ich könnte ja auch direkt eine Ausbildung beginnen oder studieren gehen.
Ja, das geht natürlich auch, aber das FSJ bietet einfach die Möglichkeit, nochmal etwas Neues auszuprobieren oder, wie schon gesagt, eine neue Zukunftsperspektive zu entwickeln. Man taucht ja in ganz neue Tätigkeiten ein, die einen auch für den späteren Beruf inspirieren können. Außerdem darf man natürlich nicht vergessen, dass man etwas Gutes für die Gesellschaft oder und die Umwelt tut. Diese Gründe gelten natürlich auch alle für das FÖJ oder den BFD, wozu ich gleich noch kommen werde. Zudem zählen diese drei auch als Bildungsjahre und werden deshalb bei der Bewerbung um einen Studienplatz als Wartesemester angerechnet. Bei staatlich finanzierten oder mitfinanzierten Freiwilligendiensten hat man dazu noch die Möglichkeit, an Seminaren oder Weiterbildungstagen teilzunehmen, welche auch einen Vorteil für das spätere Berufsleben bieten.
Wie sieht es denn mit dem Finanziellen während der Freiwilligendienste aus?
Man bekommt eine bestimmte Menge an Taschengeld und zudem werden die Versicherungskosten übernommen und es wird eine Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung gestellt und übernommen.
Hast du denn Beispiele, wo man sich während eines FSJ engagieren kann?
Ja, da gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten und ich denke, es wird da für jeden etwas dabei sein. Man kann sich zum Beispiel in der Jugendarbeit, in der Kultur, im Handwerklichen oder in der Denkmalpflege, im Naturschutz, in der Politik, im Rettungsdienst und im Bereich Flucht und Migration engagieren. Dort unterstützt man vor allem geflüchtete Kinder und Jugendliche beim Deutschlernen und generell in der Schule, hilft beim Organisieren von Freizeitaktivitäten für diese oder man begleitet Geflüchtete zu Behörden, Ämtern und Ärzten. Die eben genannten waren nur ein paar der Möglichkeiten. Man kann also schon sehen, dass es wirklich viel Auswahl gibt.
Und was genau versteht man unter dem FÖJ?
Das FÖJ steht für das Freiwillige Ökologische Jahr. Dabei liegt der Schwerpunkt dann vor allem bei Themenbereichen, die, wie der Name schon sagt, vor allem etwas mit der Natur oder der Umwelt zu tun haben.
Okay, danke. Als letztes hast du ja noch den BFD genannt. Was ist das?
BFD steht für Bundesfreiwilligendienst. Auch hierbei engagiert man sich freiwillig in verschiedenen Organisationen. Hierbei ist vor allem das THW, also das Technische Hilfswerk, eine beliebte Wahl.
Aber wer kann denn überhaupt ein FSJ, ein FÖJ oder einen Bundesfreiwilligendienst machen?
Das FSJ und das FÖJ ist für Menschen bis einschließlich 26 Jahren, während der BFD für Menschen jedes Alter geeignet ist.
Okay, danke.
Man kann aber auch an Programmen außerhalb Deutschlands teilnehmen. Dazu gibt es hauptsächlich zwei Programme, den IJFD und das Weltwärtsprogramm. Der IJFD, also der Internationale Jugendfreiwilligendienst, ist dem FSJ im Prinzip sehr ähnlich, nur dass es eben im Ausland stattfindet. Dabei hat man die Wahl zwischen Albanien, Australien, Belgien, Dänemark, Estland und vielen weiteren Ländern. Diese Auswahl hängt aber auch immer von dem Träger des Programms ab. Dann gibt es auch noch das Weltwärtsprogramm. Dabei leben Menschen zwischen 18 und 28 Jahren aus Deutschland, Asien, Afrika, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa teil. Das Ziel des Programmes ist es, die internationalen Beziehungen zu stärken. Außerdem sollen bei dem Programm das globale Lernen und die Begegnung auf Augenhöhe unterstützt werden. Wie bei den eben genannten Optionen verrichtet man auch bei dem Weltwärtsprogramm einen Freiwilligendienst, der meist ein Jahr lang dauert. Auch die SMMP bieten durch das Programm MissionarInnen auf Zeit die Möglichkeit, für ein Jahr einen internationalen Freiwilligendienst zusammen mit den Schwestern der Heiligen Magdalena Postel in Ländern wie Bolivien, Brasilien, Mosambik und Rumänien zu machen. Zu den Einsatzfeldern gehören unter anderem Kindertagesstätten, Schulen, Kinder- und Seniorenheime und Sozialarbeit.
Danke, Sophia, das war sehr hilfreich.
Bitteschön.
Aber du hast dich ja nicht nur über Freiwilligenjahre informiert, sondern auch über interessante Berufe, die einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen, wenn man darüber nachdenkt, was man später werden will.
Ja, ich fange einfach mal mit einem Beruf an, der, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht so ausgefallen ist, der aber auch jetzt nicht wirklich typisch ist. Und zwar ist das Winzerin. Für alle, die mit diesem Begriff nicht direkt etwas anfangen können, als Winzerin pflanzt und pflegt man Weinstöcke, erntet sie und verarbeitet sie anschließend zu Wein, Sekt oder Traubensaft.
Dieser Beruf wäre mir wirklich nicht eingefallen. Aber was muss ich denn mitbringen, um als Winzerin zu arbeiten?
Man sollte auf jeden Fall einen Realschulabschluss oder die Hochschulreife besitzen. Außerdem sollte man auch noch bestimmte Fähigkeiten und oder Eigenschaften mitbringen, wie zum Beispiel die Bereitschaft zur körperlichen Arbeit, einen guten Geschmacks- und Geruchssinn, handwerkliches Geschick, Interesse an der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Kundenorientiertheit, Naturverbundenheit, technisches Verständnis und Verantwortungsbewusstsein.
Wie lange dauert denn die Ausbildung und gibt es dazu auch Studiengänge?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre, kann aber in einigen Fällen auch auf 2 verkürzt werden. Zudem gibt es in Deutschland insgesamt 6 Studiengänge, die sich mit dem Thema Wein und Weinanbau beschäftigen.
Okay, was hast du denn noch so an ungewöhnlichen oder interessanten Berufen?
Ein eher ungewöhnlicher Beruf wäre da zum Beispiel noch der Berufszweig Glückskeksautorin. Wie der Name es schon vermuten lässt, geht es dabei darum, die Texte, die sich in Glückskeksen befinden, zu verfassen.
Aber wie kommt man denn an so einen Beruf?
Es gibt für GlückskeksautorInnen keine bestimmte Ausbildung oder ähnliches. Meist sind diese AutorInnen RedakteurInnen oder TexterInnen. Dazu käme dann als Studium, also beispielsweise Geisteswissenschaften oder Medien und Journalismus in Frage.
Vielen Dank, Sophia. Wenn wir demnächst ganz viele Weinberge in Menden und Umgebung finden, wissen wir ja, woran das liegt.
Ja, das stimmt. Aber ich denke, man konnte nun schon einmal erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen und vielleicht war das heutige Thema der Folge auch für den einen oder anderen eine Inspiration. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch ungewöhnliche oder interessante Berufe kennt.
Ich glaube, mein neuer Berufswunsch ist jetzt Glückskeksautorin. Hast du schon irgendwelche Ideen für mich? Vielleicht, das Leben wäre nur halb so nett, wenn niemand diesen Podcast hält? Okay, wir sollten wohl doch lieber bei normalen Berufen bleiben. Weiter im Kontext. Für diese Folge haben wir was Besonderes vorbereitet. Eine Schülerin dieser Schule war kürzlich an einem Austausch beteiligt und hat bei ihrer Austauschfamilie ganze 3 Monate verbracht. Aber nicht irgendwo hier in der Nähe, sondern ganz weit weg, in La Réunion. Das ist neben Madagaskar. Und wir haben sie zu ihrem Aufenthalt interviewen können. Mal schauen, wie es sich auf einem anderen Kontinent gelebt hat.
Fangen wir direkt an. Warum hast du dich für den Austausch entschieden?
Ich habe mich in erster Linie für den Austausch entschieden, weil ich Französisch als Sprache einfach sehr schön finde und die Sprache auch sehr gerne spreche. Außerdem kann ich durch den Austausch neue Erfahrungen sammeln und es bietet mir auch einfach die Möglichkeit, mal was ganz Neues und auch anderes zu erleben.
Warum genau La Réunion?
Das ist eigentlich relativ uninteressant. Ich mache meinen Austausch halt mit dem Programm Brigitte Suzet und um da einen Austauschpartner zu finden, kann man kleine Anzeigen schreiben, in denen man sich vorstellt und man kann auch selbst sich andere Anzeigen von anderen Personen angucken und so kann man sich dann quasi gegenseitig finden. Und dann habe irgendwann mein jetziger Austauschschüler auf meine Anzeige geantwortet und in seiner Antwort habe ich halt gesehen, dass er aus La Réunion kommt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und so bin ich auf La Réunion gekommen.
Wie war die Ankunft bei deiner Gastfamilie?
Das ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass meine ganze Gastfamilie am Flughafen auf mich gewartet hat. Und ich war vorher extrem nervös. Aber die haben mich wirklich freundlich empfangen. Und auch direkt am ersten Abend hat mein Austauschschüler mir so eine kleine Tour durch die Umgebung gegeben. Dadurch hatte ich dann auch erstmal so einen kleinen Eindruck von der Nachbarschaft. Und ich glaube, das hat mir auch ein bisschen geholfen, einfach so ein bisschen anzukommen, weil ich dadurch auch die Möglichkeit hatte, einfach ein bisschen zu reden und auch mich ein bisschen mit meinem Austauschschüler auszutauschen.
Wie viel kannst du verstehen und wie funktioniert für dich die Verständigung?
Ich war am Anfang wirklich überrascht, wie viel ich verstanden habe. Und das ist auch ziemlich schnell einfach so von alleine gekommen, dass ich mich daran gewöhnt habe und dadurch immer mehr verstanden habe. Und mittlerweile habe ich jetzt bei meiner Gastfamilie wirklich gar keine Probleme mehr, mich mit meiner Gastfamilie zu verständigen. Also klar gibt es manchmal so Situationen, wo ich nicht weiß, wie ich mich ausdrücken kann. Aber das klärt sich dann meistens auch relativ schnell, weil ich dann irgendwie das Wort umgehe, was ich nicht kenne. Oder ich dann halt versuche, das irgendwie anders zu erklären. In der Schule ist das jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Aber an sich habe ich da mittlerweile gar keine Probleme mehr.
Was ist bei deiner Gastfamilie anders als bei dir zu Hause?
Was mir da jetzt als erstes einfällt, ist die Religion von meiner Gastfamilie, weil meine Gastfamilie ist muslimisch. Aber dadurch habe ich einfach auch relativ viele Eindrücke so in die Religion bekommen und auch einfach so dann in den Alltag mit der Religion, was ich ziemlich interessant fand. Was noch anders ist, ist auf jeden Fall das Essen, weil bei meiner Gastfamilie wird so gut wie jeden Tag Reis gegessen. Und ich glaube, das ist auch hier in vielen Familien so, weil es einfach so eine Tradition ist, dass man hier Reis isst. Außerdem wird hier auch mittags und abends warm gegessen und nicht nur mittags bzw. nur abends. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass in ziemlich vielen Familien noch so aufgeteilt ist, dass der Mann arbeiten geht und die Frau halt zu Hause bleibt und den Haushalt macht. Und so ist das auch bei meiner Gastfamilie. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu meinem Zuhause.
Wie ist dort der Umgang miteinander? Inwiefern unterscheidet er sich zu dem in Deutschland?
Ich habe das Gefühl, dass hier der Umgang miteinander viel offener ist. Also ich habe zum Beispiel in der Schule bemerkt, dass irgendwie alle ein bisschen lockerer miteinander umgehen und auch viel mehr auf einen zukommen. Also mir ist das jetzt schon öfter passiert, dass Schüler oder Schülerinnen aus meiner Klasse dann zu mir gekommen sind und mir einfach Fragen gestellt haben. Und ich glaube, das wäre sowas, was irgendwie weniger in Deutschland passieren würde. Ich glaube, irgendwie diese Hemmungsschwelle von den Leuten hier ist ein bisschen geringer, was ich ziemlich schön finde. Und auch generell so, ich glaube, dass die Menschen hier einen relativ guten Umgang miteinander haben, einfach weil hier ziemlich viele Kulturen aufeinandertreffen und die Leute sich dann aber trotzdem akzeptieren mit ihren verschiedenen Kulturen und Religionen.
Kannst du uns einmal die Landschaft dort beschreiben?
Also die Landschaft hier wechselt ziemlich stark, je nachdem, wo man sich auf der Insel befindet. Aber da, wo ich mit meiner Gastfamilie wohne, würde ich sagen, dass es hier eigentlich ziemlich Südfrankreich ähnelt. Und in der Mitte der Insel sind halt extrem viele Berge und es ist ziemlich grün. Ich kann das halt ziemlich schlecht beschreiben, aber wenn man da so zwischen den Bergen ist, ist das schon krass, weil es einfach richtig weitläufig ist und man ziemlich weit gucken kann. Und das ist einfach ganz, ganz anders, die Landschaft, als in Deutschland. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das so genau beschreiben kann. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass man so gut wie überall das Meer sehen kann. Zumindest jetzt da, wo meine Gastfamilie wohnt. Und zum Beispiel auch von der Schule aus hat man immer Meeresblick. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass es hier zwei Vulkane gibt. Ich war bis jetzt bei einem der beiden Vulkane. Und so um den Vulkan herum sieht es wirklich aus wie so eine Marslandschaft. Also man hat wirklich einfach so eine weite, rote Fläche, auf der gar nichts wächst. Also man fühlt sich da wirklich so ein bisschen wie auf dem Mars. Außerdem, wenn man so ein bisschen über die Insel fährt, hat man immer wieder Brücken über so riesige Flussgräben. Die führen auch meistens gar kein Wasser, aber es ist einfach ziemlich beeindruckend, das immer so zu sehen.
Wie gut spricht dein Austauschpartner Deutsch?
Wir sprechen eigentlich die ganze Zeit miteinander Französisch und wir sprechen nur Deutsch so aus Spaß oder irgendwie, wenn wir Deutschhausaufgaben machen. Also um uns zu verständigen, benutzen wir immer Französisch. Aber das Niveau von meinem Austauschschüler im Deutschunterricht ist auch einfach nicht so hoch wie bei uns im Französischunterricht, weil Deutsch zum Lernen auch einfach nochmal ein bisschen komplizierter ist als Französisch. Also so für ein bisschen Reden reicht's, aber um wirklich Gespräche zu führen, wird das Deutschniveau vom Austauschschüler jetzt eher weniger reichen. Ja.
Wie lange dauert der Austausch?
Der Austausch dauert 3 Monate.
Jetzt zum Thema Schule. Welche Unterschiede sind dir an der Schule, die du besucht hast, aufgefallen?
Also erstmal ist die Schule, auf die ich hier gehe, viel größer als das Walburgis, weil es hier auch nur 3 Jahrgänge auf der Schule gibt und es trotzdem über 1000 Schüler gibt. Und dementsprechend ist auch das Schulgelände viel, viel größer. Außerdem ist das Sekretariat viel, viel größer. Also es gibt viel, viel mehr Personen, die dort arbeiten. Aber das ist auch in viel mehr Partien aufgeteilt. Also es gibt so eine Verwaltung, dann gibt es so 2 Vie scolaire, wo die Schüler immer hingehen müssen, um zum Beispiel ihre Fehlstunden zu entschuldigen.
Was war anders im Unterricht? War es schwerer oder leichter?
Wir machen hier im Unterricht deutlich mehr mündlich als in Deutschland. Und oft besteht auch der Unterricht nur daraus, dass der Lehrer vorne steht und redet. Und die Schüler schreiben dann halt dementsprechend ein bisschen mit. Außerdem ist es ja auch nicht so üblich, sich zu melden. Also das wechselt auch nochmal von Lehrer zu Lehrer. Aber oft erwarten die Lehrer gar nicht, dass man sich mündlich am Unterricht beteiligt. Oder die Antwort wird halt in die Klasse gerufen. Also in manchen Fächern melden sich die Schüler auch, aber das ist eher seltener so. Ich kann jetzt schwer sagen, ob der Unterricht hier schwerer oder leichter ist. Er ist halt irgendwie ein bisschen anders aufgebaut, weil viele Themen haben wir zum Beispiel schon in Deutschland gemacht. Aber hier werden die Themen einfach viel mehr bearbeitet. Also man geht viel tiefer in die Themen rein. Das heißt, ich habe gar nicht so oft einen Vorteil dadurch, dass ich das schon in Deutschland gemacht habe. Einfach weil hier quasi noch zusätzlich mehr Stoff gelehrt wird als bei uns in Deutschland.
Kommst du gut klar im Unterricht? Wie hart war die Umstellung?
Mir ist die Umstellung ziemlich schwer gefallen. Erstmal dadurch, dass der Schultag hier viel länger ist, weil wir fangen hier schon um 7.30 Uhr an und zum Teil endet der Schultag auch erst um 17.30 Uhr. Mittwochs zum Beispiel, das ist dann ein bisschen kürzer, da endet der Schultag um 12.30 Uhr, weil die Schüler dann danach noch die Möglichkeit haben, an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen, die die Schule auch anbietet. Und freitags haben wir auch früher Schluss, aber an den anderen Tagen ist es halt wirklich immer bis 17.30 Uhr oder 16.30 Uhr und das war für mich am Anfang schon ziemlich hart. Und ich habe auch in einigen Fächern ziemlich lang gebraucht, um mich da einzufinden und auch wirklich den Stoff zu verstehen. Aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich in den meisten Fächern den Stoff gut mitkriege und auch verstehe.
Hast du andere Austauschschüler getroffen? Wie war ihre Erfahrung so?
Mittlerweile sind wir ungefähr, glaube ich, 14 Austauschschüler an der Schule. Das heißt, wir sind relativ viele. Und was ich von den anderen so mitbekommen habe, ist eigentlich auch relativ positiv. Aber ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass manche sich gar nicht mit ihren Austauschschülerinnen verstehen und dann wirklich schon die Tage zählen, bis sie wieder zurück nach Deutschland kommen.
Wie schnell hast du dich eingefunden?
Ich würde sagen, dass ich mich relativ schnell hier eingefunden habe. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich wusste schon von Anfang an, dass ich längere Zeit hier bleiben werde. Und dadurch war es für mich auch viel leichter, mich hier einzufinden.
Welche Fragen hast du alles gestellt bekommen?
Die Frage, die ich auf jeden Fall am öftesten gestellt bekommen habe, ist, woher ich komme. Wobei ich auch zwar überrascht war, dass eigentlich so gut wie jeder Dortmund kannte, obwohl es hier so extrem weit von Deutschland entfernt ist. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr so an die Fragen erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass mir schon öfter die Frage gestellt wurde, ob wir in Deutschland denn auch viele Kartoffeln essen.
Was war der beste Moment, den du erlebt hast?
Ich finde, es gibt gar nicht so den besten Moment, den ich erlebt habe. Aber ich würde sagen, so generell die besten Momente waren wenn wir die Insel angeguckt haben, einfach weil man dann so viele neue Sachen gesehen hat und auch erlebt hat, die man einfach in Deutschland nicht so erleben könnte.
Was ist total anders in Frankreich als in Deutschland?
Ich meine, auch wenn La Réunion zu Frankreich gehört, gibt es hier schon an sich ziemlich große Unterschiede zu Frankreich. Aber generell würde ich sagen, was Frankreich so ziemlich groß von Deutschland unterscheidet, ist auf jeden Fall das Schulsystem.
Und wie verlief dein Alltag?
Mein Alltag ist jetzt eigentlich normalerweise nicht so besonders. Ich stehe halt morgens auf, dann fängt um 7.30 Uhr die Schule an, um 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr, das wechselt immer je nach Tag, ist dann Mittagspause für 2 Stunden. Danach ist dann Schule bis 16.30 Uhr oder 17.30 Uhr. Und danach fahren wir halt meistens nach Hause. Manchmal an so Tagen wie Mittwoch oder Freitag, wenn wir ein bisschen kürzer Schule haben, gucken wir noch was an oder fahren zum Strand. Oder auch am Wochenende unternehmen wir mal was. Aber ansonsten ist da jetzt nichts so Spektakuläres an meinem Alltag.
Vielen Dank für deine Antworten. So ein Austausch kann echt eine unvergessliche Erfahrung werden.
Machen wir weiter mit jemandem, der sich gegen die Profession als Glückskeksautor entschieden hat. Unser Schulleiter.
Ist Ihnen als Schulleiter je etwas Peinliches passiert?
Da muss ich überlegen. Ja, natürlich gibt es immer Situationen, die einem unangenehm sind. Also gerade als Schulleiter steht man ja häufig in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Rede hält oder eine Begrüßung oder bei der Abiturfeier zum Beispiel Zeugnisse verleiht. Das sind ja immer Situationen, in denen gucken alle auf einen. Und natürlich gibt es da Momente, wo man sich vielleicht mal verspricht oder wo man im Nachhinein denkt, ups, das hättest du vielleicht jetzt mal ein bisschen besser anders gesagt. Das ist einem dann unangenehm oder vielleicht auch peinlich. Aber bisher ist mir Gott sei Dank, glaube ich, noch keine Situation so richtig passiert, wo ich denke, das war jetzt ganz fürchterlich peinlich. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen.
Und bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns natürlich gerne wieder über podcast@smmp-bbs.schule schreiben. Ihr könnt übrigens auch eine Teams-Nachricht an Podcast schreiben. Oder kommt einfach in die AG. Infos zu Ort und Zeit findet ihr auf UNTIS.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, das Leben wäre nur halb so nett, wenn niemand diesen Podcast hätte.
Tschüss!
Tschüss!
Das war die 5. Folge von Raum 525, dem Podcast der Walburgisschulen. Für die Redaktion verantwortlich sind Elisabeth Keil, Sophia Keil und Olivia Gatz. Moderation: Olivia Gatz und Leonie Wächter. Aufnahme und Schnitt: Theo Schulte, Leonie Wächter, Hannes Kaspereit und Kirsten Raphael. Logo: Zoe Dühlmann. Leitung: Kirsten Raphael.